Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Professor Dr. David Matusiewicz. Professor Dr. David Matusiewicz zählt zu den bekanntesten Köpfen der digitalen Gesundheit in Deutschland. Mit 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung und Gesundheit ist er die Stimme der digitalen Medizin. Sein letztes Buch, Zukunft Apotheke, wurde beim Gesundheitswirtschaftskongress 2024 ausgezeichnet. David Matusiewicz kann als Keynote-Speaker, Moderator und Berater gebucht werden. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes und unter dxmg.de.
Heute starten wir mal mit einer ganz klassischen Frage nach einer venösen Bypass-OP. Braucht es da eine doppelte Thrombozytenaggregationshemmung? Ja, und da gibt es eine neue Studie und die schauen wir uns heute mal ganz kritisch an.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Dienstag, der 13. August.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Und die Studie, um die es heute gehen soll, wurde jetzt ganz frisch im British Medical Journal veröffentlicht. Dass das aber durchaus mit Vorsicht zu genießen ist, was da genau alles behandelt wurde und wie die Auswertung dessen ausschaut, darüber haben wir auch mit Steffen Massberg gesprochen. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik 1 des LMU, also Uniklinikums München, und Kardiologe. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann starten wir. Schaut man sich die Zahlen für Bypass-Operationen in Deutschland genau an, dann sind es bis zu 70.000 pro Jahr. Also ordentlicher Batzen. Und ein Teil der OPs wird auch immer noch mit venösen Bypassen durchgeführt. Massberg sagte uns dazu, natürlich will man das eigentlich eher vermeiden. Fast 20-25% der venösen Bypässe sind innerhalb eines Jahres nach Bypass-OP wieder verschlossen. Anders als bei Arterien, wenn man sie als Bypassmaterial verwendet. Und deshalb streben wir natürlich immer möglichst eine vollständige arterielle Versorgung an. Aber manchmal geht es nicht anders. Und dann kommt natürlich sowieso direkt nach der OP die Blutverdünnung mit ASS. Denn Thrombozytenaktivierung wird dadurch verhindert. Thrombose kommt weniger zustande. Damit also auch die Stenose, die frühzeitige Stenose, eher ausgeschlossen. Natürlich nicht komplett, aber Risiko ist kleiner. Das wiederum wirkt sich natürlich auf Sterblichkeitsraten nach der OP aus. Die sind geringer und die Rate der schwerwiegenden unerwünschten kardialen Ereignisse ebenfalls. Deshalb steht die ASS-Medikation da auch ganz klar in den Leitlinien drin. Aber was unter Fachleuten immer wieder diskutiert wird, ist, braucht es zusätzlich zur ASS-Hemmung noch eine weitere Thrombozytenhemmung mit Ticagrelor. Und jetzt kommt diese Studie, die ich ansprach, ins Spiel. Das hat nämlich eine Studie aus China schon vor einigen Jahren genauer angeschaut. Damals wurden 500 Patientinnen und Patienten eingeschlossen. Allerdings muss ich gar nicht so arg gendern. Das waren nämlich über 80% Männer. Im Durchschnitt waren die 63 Jahre alt. Und die wurden in drei Gruppen eingeteilt. 168 haben im ersten Jahr nach der koronaren Bypass-OP eine duale Thrombozytenaggregationshemmungstherapie bekommen. 166 haben Ticagrelor bekommen, Monotherapie, und 166 ASS-Monotherapie. Massberg erklärt da weiter zu, die Studie war so konzipiert, dass der primäre Endpunkt die Offenheit venöser Gefäße war. Also das wurde dann ganz konkret geschaut mit einer Koronarangiographie oder mittels CT. Und nach einem Jahr hat sich gezeigt, dass tatsächlich mit der dualen Therapie mehr Patienten einen offenen venösen Bypass hatten. Soweit, so klar. Das waren 89% hatten ein offenes Gefäß nach einem Jahr unter der Dualtherapie und nur in Anführungsstrichen 76,5 unter ASS und 83 unter Ticagrelor. Was aber jetzt im BMJ veröffentlicht wurde, ist das Follow-up dieser Patienten und Patientinnen, also das Follow-up der Studie, nach 5 Jahren. Denn da wurde nochmal geschaut. Also um das klarzustellen, 1 Jahr lang haben eben die Teilnehmenden diese Medikation bekommen, wie ich sie gerade erwähnte, also auch eine duale Medikation. Das war dann aber nach 1 Jahr beendet, die duale Therapie für alle. Und danach erhielten alle die gleiche Thrombozytenaggregationshämmertherapie nach Standardverfahren. Es fielen natürlich, wie das immer so ist bei Studien, ein paar raus. Eine vollständige Nachbeobachtung gab es bei insgesamt 477 von den Behandelten. Und da hat man dann nochmal geguckt, nach diesen 5 Jahren, in diesen 5 Jahren, kam es da zu schwerwiegenden, unerwünschten kardiovaskulären Ereignissen. Also Mortalität, Myokardinfarkt, Schlaganfall und notwendige Revaskularisierungs-OPs. Und ja, muss man sagen, kam es bei 148, kam sowas vor und die teilten sich natürlich in die unterschiedlichen Gruppen auf. Dann hat man nochmal geguckt, okay, mit was haben die denn ursprünglich begonnen, die Therapie? Und da waren es dann nur 39, die eine duale Therapie erhalten hatten vor den 5 Jahren und dann trotzdem so ein schwerwiegendes kardiovaskuläres Ereignis hatten. Es waren aber dann verglichen mit den anderen Gruppen weniger. In der Ticagrelor-Monotherapiegruppe hatten diese schweren Ereignisse 54 Personen und in der AS-Monotherapiegruppe 55 Personen. Also die lagen ungefähr gleich auf, die beiden Gruppen. Im Vergleich zur dualen Therapie waren die aber ein bisschen schlechter dran. Was aber ganz spannend ist, und das betont auch unser Experte, war, dass es keinen Unterschied in der Mortalität gab. Weder der Gesamtmortalität noch der kardiovaskulären Mortalität. Im Gegenteil, nach der Dualtherapie war die Sterblichkeit sogar leicht erhöht. Den Grund, schätzt Marsberg ein, ist, dass leider, und da kommt es so ein bisschen schon vor, die Studie nicht genug gepowert ist. Deshalb sagt er auch, muss man die insgesamt kritisch betrachten. Denn in seinen Augen hat auch dieser Follow-up, diese Auswertung zu viele Schwächen, um da wirklich eine statistisch belastbare Aussage treffen zu können. Er sagte zwar auch, natürlich ist es immer gut, ja, gegenwärtige Standardempfehlungen mal zu hinterfragen. Macht es so Sinn? Ist es so richtig, wie wir das aktuell therapieren? Aber es muss natürlich auch gut gemacht werden. Unter anderem kritisierte er auch, es gibt oder gab in dieser Studie und in diesen Kohorten keine Verblindung. Und auch keine Placebo-Gruppe, die das irgendwie alles kontrollieren konnte, zu der man das nochmal vergleichen konnte. Er schlug dann vor, man hätte denen ja auch einfach 2 Tabletten geben können, ne? Und die Doppelverblindung natürlich auch. Erstlicherseits weiß man nicht, ja, kriegt die eine Gruppe jetzt das Ass oder das Ticagrelor oder den Placebo. Außerdem ist es eine kleine Studie, das muss man ganz klar so sagen. Und Marsberg sagte dann auch, das sind einfach nicht genug Patienten für eine belastbare statistische Aussage. Er wunderte sich auch so ein bisschen, naja, warum ist die so hochrangig dann publiziert worden und mutmaßte, eventuell kann es ja sein, einfach weil es bisher sehr wenig andere Evidenz gibt in dem Bereich, weil das noch gar nicht untersucht wurde, sagt man, okay, dann machen wir das wenigstens so publik, aber naja gut, so richtig drauf verlassen kann man sich aber eben nicht. Und dementsprechend war auch sein Fazit, aus seiner Sicht gibt es im Moment kein gutes Argument dafür, die duale Therapie aus AS und Ticagrelor konsequent anzuwenden. Einfach, weil die Studienlage nicht ausreichend ist. Und vor allen Dingen sieht sein Team auch keinen Vorteil bezüglich der Mortalität. Und das ist ja, sagte er, eins der wichtigsten Kriterien überhaupt. Daher wird an der Klinik, an der Marsberg tätig ist, auch diese Therapie nicht dual eingesetzt, nicht als Standard, sondern nur bei Patientinnen und Patienten, bei denen wir von einem höheren Risiko für einen Bypassverschluss ausgehen. Und dazu zählte er vor allen Dingen junge Patienten, zum Beispiel mit Diabetes oder diejenigen, die schon direkt nach der Operation einen schlechten Fluss auf dem Bypass haben, den man eben messen kann, dass der nicht so gut ist, wie er sein sollte. Und gleichzeitig sagt er auch, sollte man bedenken, die sollten natürlich, wenn man denen doppelte Aggregationshemmung verpasst, ein niedriges Blutungsrisiko haben. Logisch, denn wenn wir mehr antithrombotische Therapie einsetzen, steigt das Blutungsrisiko. Nie vergessen, das war in der Studie zwar nicht so dramatisch erhöht, wie man hätte befürchten können, aber man muss es natürlich trotzdem bei der Therapie mit berücksichtigen. Ja, also als Fazit muss man sagen, das bleibt dann doch eher eine ganz individuelle Therapieentscheidung. Das war die Dosis Wissen für heute. Und wenn sie euch gefallen hat, dann lasst uns das doch sehr gerne wissen, zum Beispiel indem ihr Sterne vergebt oder vielleicht sogar einen kleinen Kommentar schreiben mögt, wo das denn möglich ist.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.